Ja, darf Sie begrüßen, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem wichtigen Symposium. Ich muss vielleicht sagen, ich bin Schweizer Bürger, aber gebürtiger Franke. Und ich möchte noch etwas sagen. Ich bin sehr froh, dass Professor Mayo heute einen solchen Boden gelegt hat zur Autonomie, entfaltet, wie er sagt, wo wir jetzt alle so einen Teil, einen Ausschnitt beitragen können. Und ich werde Ihnen etwas sagen zu diesem Thema Autonomie, Beihilfe zum Suizid, eine autonome Entscheidung. Und diese Frage des Autonomieverständnisses, das ja schon lange in der Diskussion im Gesundheitswesen eine sehr zentrale Rolle spielt, hat, und das zeige ich Ihnen hier, 13 Psychiater, Psychologen, Suizidologen aus den drei deutschsprachigen Ländern veranlasst, diesen Autonomiebegriff genauer unter die Lupe zu nehmen, und zwar, weil wir gesehen haben, dass die Realität des leidenden Menschen durch dieses verkürzte Autonomieverständnis, das in der Diskussion und auch in den Beurteilungen der Gerichte verwendet wird, eigentlich nicht den Forschungen aus den Humanwissenschaften entspricht. Wir haben also Forschungsergebnisse aus Anthropologie, Entwicklungspsychologie, Bindungsforschung, Psychiatrie, Psychotherapie und Suizidprävention zusammengetragen. Und Sie sehen, diesen Artikel können Sie draußen, ein paar Exemplare hat es noch, aber Sie können das auch im Netz oder über IMABE oder die Hippokratische Gesellschaft erwerben. Ich stütze mich also vor allem im ersten Teil auch auf die Ergebnisse dieser Arbeit. Ja, muss noch bleiben. Vielleicht ein Punkt vorweg, Frau Dr. Bausewein hat das schon erwähnt. Zentrales Ergebnis der gesamten Forschung ist die, und Herr Professor Mayo hat das auch schon gesagt, Autonomie lässt sich nur in Bezug und mit Hilfe von anderen Menschen realisieren. Das ist eine Grundtatsache. Und wenn wir zur Anthropologie kommen, dann zeigen die anthropologischen Befunde, der Mensch ist von Natur aus ein soziales Wesen. Er ist ein kulturell geprägtes und auch ein kulturbildendes Wesen. Der Arbeitskreis zum assistierten Suizid der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung hat das ganz schön kurz zusammengefasst in folgendem Zitat: Zur Conditio humana, zur menschlichen Grundbefindlichkeit, gehört, dass schon die Gründung menschlicher Existenz von anderen abhängt und der Mensch lebenslang in sozialer Bezogenheit lebt. Die Entwicklung des eigenen Willens geschieht nicht unabhängig von anderen Menschen und der sozialen Umwelt. Die Autonomie eines Individuums ist stets eine relationale und relative, um die lebenslang gerungen werden muss und die nie vollständig erreicht wird. Ich finde, Sie haben das sehr schön zusammengefasst, denn wenn wir die Entwicklung des Menschen anschauen, dann sehen wir, dass der Mensch im Gegensatz zu den Tieren eigentlich das menschliche Neugeborene in körperlicher und seelischer Hinsicht ganz abhängig ist von der Mutter, dem Vater, der Familie und auf Pflege, Zuwendung und Hilfe angewiesen. Und diese große Abhängigkeit, das ist aber gleichzeitig auch die evolutionär einzigartige Entwicklungsform des Menschen, weil sie ermöglicht diese differenzierte Ausgestaltung der Emotionen, der sprachlichen Entwicklung, dann des aufrechten Ganges und dann natürlich auch in der Familie, und das sehen Sie schön auf diesem Bild, in der Familie, in der Kultur, das Erlernen von Kulturtechniken und Werten, die die Kultur über Generationen den Menschen weitergibt, bis er dann selber beitragen kann zur Kulturbildung. Die vielen hunderte von differenzierten Untersuchungen aus der Entwicklungspsychologie zeigen, dass Fürsorge und sichere Bindung die Grundlage ist für die Entwicklung jeder Autonomie. Erik Erikson spricht vom, das kennen Sie alle, vom Grund- oder vom Urvertrauen, das der Mensch entwickelt und darauf dann seine Persönlichkeitsentwicklung, sein Selbst, die Entwicklung seines Selbst aufbaut. Das Kind macht die Erfahrung, Wirkung zu haben auf andere Menschen, aktiv Aufgaben selber lösen zu können und auch zuverlässig auf die Hilfe von Mitmenschen vertrauen zu können. Und das erste Modell für eine solche sichere Basis, wie die Entwicklungspsychologen sagen, es kommt von Mary Ainsworth, dieser Begriff, die sichere Basis und der sichere Hafen, den in erster Linie die Mutter oder andere enge Bezugspersonen, auf den Vater komme ich dann noch gerade, bieten. Dieser sichere Hafen, zu dem man zurückkehrt, wenn es schwierig ist, die bilden die Grundlage dafür, wie der Mensch seinen Wert erfährt, wie er über sich selber und die Welt lernt und sich ein eigenes Bild entwickelt. Ich habe jetzt übrigens noch nachgeschaut, das ist auch in unserer Publikation, hat mich gefreut. Der Vater spielt auch eine wichtige Rolle. Grossmanns haben das herausgearbeitet. Der Vater ist der starke, weise und vertraute Gefährte des Kindes, der kommt etwas später ins Spiel. Er muss eine Spielfeinfühligkeit entwickeln und ist mehr dafür zuständig, im Gegensatz zur Mutter, die mehr den Pol der Vertrautheit, des Schutzes, der Fürsorge hat, eben die Erkundung der Welt mit zu begleiten. Der Mensch bildet so ein inneres Arbeitsmodell heraus, wie es Bowlby genannt hat, und dieses Arbeitsmodell, wie es sich die Welt vorstellt, das ist eben dann halt bei uns entweder mehr oder weniger gut geeignet, die Realität auch abzubinden. Sigmund Freud, wir kommen zu den Wiener Psychologen, hat ganz einen wesentlichen Punkt eingebracht, nämlich, dass das Handeln des Menschen ganz wesentlich von unbewussten, unverstandenen emotionalen Zielen, Motiven und Haltungen geprägt ist. Und wir sehen das vor allem in Krisensituationen, dass der Mensch, wenn er überwältigt ist von Gefühlen, von Emotionen, der Abhängigkeit, der Wertlosigkeit, aber auch von Wut und Rache, dass er oft sich dieser Motive, aus denen er dann handelt, nicht bewusst ist. Wir kommen zur Suizidalität, das Thema. Suizidalität ist Ausdruck einer seelischen Krise. Wir befinden uns normalerweise mehr oder weniger in einem Gleichgewicht. Und wenn dieses seelische Gleichgewicht gestört wird durch verschiedene schwierige Lebensereignisse, durch emotionale Belastungssituationen, Verluste, die ein Mensch nicht bewältigen kann oder wo er das Gefühl hat, er könne es nicht bewältigen, dann kann eine solche Krise, ein seelischer Notstand auftreten. Erwin Ringel, der bekannte, ebenfalls Wiener Psychologe, hat gesagt, es gibt diese situative Not und wenn diese situative Not nicht geholfen werden kann, dann kommt es zu einer suizidalen oder kann es zu einer suizidalen Krise kommen. Wir haben viele Jahre Erfahrung in Psychiatrie und Psychotherapie mit Suiziden und man muss heute sagen, Suizidalität ist verstehbar und eigentlich fast immer wäre sie auch bewältigbar. Es gibt die Untersuchungen über die Psychodynamik, das heißt die Entwicklung des Suizides, der oft schon ganz lange voraus beginnt, eben in Persönlichkeitsanteilen, die man vielleicht vorher gar nicht so bemerkt, oder aber auch in psychischen Erkrankungen, Depressionen und anderen, die vorhanden sind. Wenn diese Bewältigung der Krise nicht gelangt, oh, was ist da passiert? dann gibt es das sogenannte, dann kann der Mensch in ein sogenanntes präsuizidales Syndrom geraten, eine seelische Einengung, quasi ein Tunnelblick, wo der Mensch sich immer mehr emotional in eine Situation hineinsteigert, wo er sich von den Mitmenschen zurückzieht, seine Werte zurücklässt und oft auch Wut im Spiel ist auf die, die ihn in diese Situation gebracht haben, vielleicht auch Wut auf das ganze Leben, die sich in so einer Situation gegen ihn richten kann und dann von Suizidfantasien, die vielleicht am Anfang noch entlastend sind, in eine Suizidhandlung führen kann. Wir wissen auch aus der Anthropologie, dass der Mensch eigentlich sich nicht töten will. Das ist etwas, was die Suizidforschung herausgefunden hat. Man sagt, der Mensch will nicht nicht leben, sondern er will nicht so weiterleben. Der Zustand, der im Moment besteht, den will er nicht weiter. Und Erwin Ringe beschreibt das wie kein anderer, dieses Ringen gegen den Selbsterhaltungstrieb, das es braucht. Der Mensch geht nicht einfach auf dem Leben. Er kämpft bis zur letzten Minute in einem inneren Ringen, wir sagen dem Ambivalenz, zwischen lebensverneinenden und lebensbejahenden Anteilen. Wir müssen aber auch, und das hat auch ein Unipsychologe, der Begründer der Individualpsychologie, Alfred Adler, schon 1910 gesagt, der Selbstmord, damals hat man das so gesagt, hat auch soziale Ursachen und Folgen, auch wenn er ein individuelles Problem ist. Und ich kann darauf nicht weiter eingehen, aber unsere Gesellschaft, wo die Solidarität zurückgeht, wo ökonomische Betrachtungsweisen in vielen Gesellschaftsbereichen im Vordergrund sind, wo die Wertschätzung des Alters ein Problem ist, da kann es für viele Menschen eben eng werden im Alter und die Medien tun oft das ihre dazu. Wir kommen auf die Altersgruppe, nämlich die alten Menschen, die Zielgruppe des assistierten Suizides sind. Ich sage das einmal so. Alter und Krankheiten sind eine Aufgabe für den Menschen. Es sind große Veränderungen. Man muss sich auf das einstellen. Ich habe nur ein paar wenige Punkte hier, die ich anbringen will. Das Selbstwertgefühl kann bedroht sein, wenn jemand aus dem Beruf, aus seinen Aufgaben in der Familie zurückgeht, wenn er nicht mehr so tüchtig sein kann. Die Beziehungen im hohen Alter werden weniger, Freunde sterben weg, es gibt körperliche und psychische Einschränkungen, Schmerzen. Und für manche ist eben dieses Gefühl der Abhängigkeit und Hilfsbedürftigkeit, was, wie Professor Mayo ja gesagt hat, eigentlich etwas Natürliches ist, das kommt wieder mehr zum Ausdruck. Und es gibt Menschen, die damit sehr schwer zurechtkommen, dass sie das von anderen annehmen. Ganz kurz ein Blick auf die Situation in der Schweiz. So sieht es auch in allen anderen Ländern aus, die einen assistierten Suizid oder die Tötung auf Verlangen legalisiert haben. Sie sehen auf der linken Folie die gute Suizidprävention seit den 80er Jahren, die Suizidraten in der Gesamtbevölkerung um etwa 20% reduziert hat. Und diese rot gestrichelte Folie, das sind die assistierten Suizide in der Schweiz, also der Abstand zwischen diesen beiden Kurven. Und wir haben in der Schweiz heute mehr assistierte Suizide als nicht assistierte Suizide. Und Sie sehen rechts, das betrifft die Gruppe der hochaltrigen Menschen ab 75. Wir haben quasi eine Suizidepidemie der alten Menschen. Und ich komme hier zu diesem Punkt der Autonomie. Der assistierte Suizid wird nicht autonom entschieden. Denn die Suizidforschung sagt ganz klar, wenn ein Mensch suizidal ist, dann ist seine große Chance, dass er in den Dialog mit einem Mitmenschen trifft. Aber es ist natürlich die Frage, wie verhält sich der Mitmensch? Was sagt er ihm? Was hat er für eine Einstellung? Und jeder mitmenschliche Kontakt kann entweder die lebensbejahenden oder die lebensbeneinenden Anteile verstärken. Der Helfer, der Sterbe, der Suizidhelfer unterstützt das Suizidvorhaben, er besorgt das Suizidmittel, was ja das größte Risikofaktor für die Durchführung eines Suizids ist. Und ohne ihn würden diese Suizide fast immer nicht passieren. Der Suizidhelfer kann sich auch nicht von einer Mitverantwortung freisprechen. In der Schweiz nimmt das groteske Formen an. Sie sehen, man redet vom natürlichen Suizid. Das sind all diejenigen, die nicht angefragt haben. Da wird Suizidprävention gemacht und auch gute. Und Sie sehen den assistierten Suizid. Der wird eigentlich a priori als frei verantwortlich autonome Entscheidung einklassifiziert. Man hat ihn sogar aus der Suizidstatistik herausgenommen. Und das Bundesamt für Gesundheit in der Schweiz sagt, die Suizidprävention fühlt sich für diese Menschen nicht zuständig. Das darf die Palliativmedizin übernehmen. Wer wissen will, wie die Situation weitergehen kann, ich habe Ihnen einige von diesen Büchern mitgebracht. Ich kann es jedem, der sich mit diesem Thema befassen will, der wissen will, wo der Weg hingehen kann, wenn wir nichts dagegen tun, der soll dieses Buch Sterbehilfe in Belgien lesen. Es ist nicht nur negativ, es sind auch ganz viele berührende, positive Beispiele, vor allem auch aus der Palliativmedizin, aber auch aus anderen Bereichen dort beschrieben. Ja, ich möchte den letzten Teil meines Vortrags den Aspekten der helfenden Beziehung zuwenden. Und ich beziehe mich da auf Giovanni Maio, der einen Vortrag gehalten hat für einige Zeit, der hieß Das Gespräch als heilender Faktor. Und in einem Filmbeitrag letztens hat eine Patientin, die eine sehr schwere Zeit durchgemacht hat, einmal hat beschrieben, was ihr geholfen hat auf ihrem Weg aus ihrem Problem. Und dann hat sie gesagt, es war die Ich-Du-Beziehung, die mein Therapeut zu mir eingegangen ist. Und dieses Gespräch, was heißt das? Dieses Gespräch ist eben ein emotionaler Vorgang zwischen zwei Menschen. Und der Mensch, der helfen will, der muss unvoreingenommen in dieses Gespräch hineingehen. Wenn wir uns interessieren für den anderen Menschen, dafür, was ihn in eine solche Situation bringt, warum er so nicht mehr leben will, dann geben wir ihm schon die Chance, sich zu formulieren und sich auch selber seiner Situation bewusster zu werden. Und Josef Pieper hat in seinem Buch über die Liebe das sehr schön, die Grundhaltung des Helfers, die ist gut, dass du da bist. Die Liebe zum Mitmensch, das Wissen, egal in was für einer Situation sich der befindet, ich bin einmal da und diese Grundhaltung kann ermöglichen, dass schon im ersten Gespräch eine Vertrauensbasis entsteht, auf der man dann weiterarbeiten kann. Was müssen wir als Helfer wissen? Wir müssen wissen um die Natur des Menschen und das heißt, wir müssen uns sicher sein, dieser Mensch will sich nicht umbringen. Der ist in einer Notsituation, in einer Einengung, auch wenn das über längere Zeit geht. Man muss sich das nicht immer als verzweifelte, hochemotionale Tat gegen außen vorstellen. Das kann auch ein längerer Prozess sein. Also wir müssen uns sicher sein, weil wenn wir uns nicht sicher sein können, dann können wir auch nicht Fels in der Brandung sein für den, der in der emotionalen Not ist. Erwin Ringel sagt dem, der Helfer muss sein eigenes Selbstmordproblem geklärt haben. Es braucht für sein Gespräch die ruhige Zuversicht, dass es für die dem Suizidwunsch zugrunde liegende Not eine Lösung im Leben geben wird, auch wenn ich sie als Helfer noch nicht weiß und der Suizidale sie eben auch noch nicht weiß. Vielleicht noch ein paar ganz kurze Gedanken. Es wurde schon angesprochen, die Reflexion über die eigenen Gefühle. Frau Bausewein hat das erwähnt. Ich finde dieses Gegenüberstellen Mitgefühl versus Mitleid, das Mitgefühl, das Mitempfinden, wie es dem anderen geht, oder das sich hineinziehen lassen in diesen Strudel der Verzweiflung, der Resignation, und alle, die mit schwerkranken Menschen arbeiten, die kennen das, dass man sich selber mal überfordert fühlt oder dass man nicht mehr weiß, wie weiter. Und dann müssen eben auch wir als Helfer uns Hilfe holen, was wir ja von unseren Gegenüber auch erwarten. Wenn nicht, wenn sich der Mensch hineinziehen lässt in diesen Strudel, dann kann es das geben, was Dörner als tödliches Mitleid bezeichnet hat, dass nämlich jemand sich an so Suizidhandlungen beteiligt, weil er das Gefühl hat, ich tue dem anderen damit doch etwas Gutes. Aus der Pflege kommt ein ganz schöner Begriff, die professionelle Nähe im Gegensatz zur professionellen Distanz. Susanne Krenzle hat den Begriff eingebracht in die Diskussion. Ich bin ja sehr dankbar dafür. Und wir müssen auch wissen, dass in dieser Stellungnahme zum Suizidalen, zum Mensch, der den assistierten Suizid will, wenn ich das für mich selber in Betracht ziehe, dann nehme ich eine Lebenswertbeurteilung vor. Weil dann gibt der Helfer dem anderen, der ja sein Leben als nicht mehr lebenswert beurteilt, Recht. Und damit ist die Basis des Vertrauens entzogen. Ein paar Schwierigkeiten, die in einem solchen Gespräch auftreten können. Wir alle sind uns viel zu wenig bewusst unserer eigenen Bedeutung in der helfenden Beziehung. Ich erlebe das immer wieder, dass Patienten nach Jahren sagen, Herr Klesse, da und da haben Sie mir das und das gesagt. Ich kann mich oft gar nicht mehr erinnern und das war für mein Leben sehr bedeutsam. Und die Ambivalenz zeigt, dass diese Einflussmöglichkeit bis zur letzten Minute besteht. Und die Frage ist, ob wir sie nützen oder nicht. Auch wenn wir uns überfordert fühlen, auch wenn wir manchmal selber die Zuversicht verlieren, wir dürfen nicht emotional zurückweichen, auch nicht vor dem Ansinnen, dass jemand kommt mit dieser Frage, sondern wir sollten es, wie Angelika Feichtner das einmal beschrieben hat, wir sollten es als Beziehungsangebot nehmen und versuchen, offen in den Dialog zu gehen. Sie haben in Österreich und in Deutschland ist es auch so, haben wir jetzt diese rechtliche Situation, wo viele sagen, jetzt habe ich ein Recht auf den assistierten Suizid. Und wir, dann ist die Frage, fühlen wir uns verpflichtet, dem Mensch dieses Recht zugänglich zu machen? Ich habe das mehrfach in den Diskussionen gehört. Oder fühle ich mich verpflichtet nach längerer Pflege, jemanden, der dann doch sagt, ich mache jetzt einen assistierten Suizid, fühle ich mich verpflichtet, da mitzugehen, den nicht im Stich zu lassen. Und da fand ich eigentlich diese Überlegungen von vorhin richtig. Wir als Helfer, wir haben auch eine Selbstbestimmung. Und ich sage manchmal, ich biete Ihnen alles an, was ich zur Verfügung habe, Sie im Leben zu begleiten, aber diesen Weg, den gehe ich nicht mit. Wenn Sie sich dafür entscheiden, dann müssen Sie den weiteren Weg ohne mich gehen. Ja. Und ich glaube, diese Selbstbestimmung, diese Autonomie dürfen wir uns als Helfer auch zugestehen. Ja, ich schließe mit noch einem Wiener Psychologen. Du hast ihn schon angesprochen, ich schätze ihn ausgesprochen, Viktor Frankl. Das kann ein bisschen ein Motto sein, der Titel seines Buches, das er nach dem Überleben des Konzentrationslagers geschrieben hat, trotzdem Ja zum Leben sagen. Er sagt hier, übersetzt das dem Englischen, wenn wir eine Situation nicht ändern können, so sind wir herausgefordert, uns selber zu ändern. Und er beschreibt das anhand von ganz vielen Beispielen, einschließlich seinem eigenen, in seinen Büchern, wie man sich auf eine neue Situation lernen kann einzustellen, sich ins Verhältnis zu setzen, sagt John Rani Mayo oft. Auch die kleinen Freiheitsgrade erkennen, ich fand das so schön, mit der Hoffnung, oder, die sich an den Therapiezielen festmacht, die der Realität geschuldet sind. Und auch in schwierigen Lebenssituationen einen Sinn im Dasein zu erkennen. Und das ist etwas, was wir gemeinsam mit unseren Patienten entdecken können. Schließe mit Giovanni Mayo. Und das ist die Frage, wie soll es weitergehen? Wie kann es sein, dass uns nicht mehr die Erschütterung überkommt, wenn wir hören, dass ein Mensch, der eigentlich noch weiterleben hätte können, zu der Auffassung kommt, das Nichtsein sei der Existenz in unserer Gesellschaft vorzuziehen? Diese Frage müssen wir uns stellen. Und Heiner Bielefeld hat noch ein ganz schönes Wort für dich, Susanne. Er hat gesprochen von dem Recht auf Leben als Vitalbasis der Autonomie. Und er hat diese Realität ausgesprochen, wenn der Mensch tot ist, dann hat er überhaupt keine Selbstbestimmung mehr. Deswegen ist das eigentlich ein Widersinn, diese Diskussion. Solange, man kann nur so lange bestimmen, solange man noch lebt. Und deswegen gehört in den Menschenrechten auch das Recht auf Leben zu den unveräußerlichen Freiheitsrechten. Und Bielefeld sagt, deren Respektierung die Menschen einander und sich selbst schulden. Schließe mit den Schlosshofener Thesen. Wir haben aus dieser Autorengruppe heraus einen Expertenworkshop in Schlosshofen in Vorarlberg veranstaltet, und aus diesem sind schon Überlegungen, in welche Richtung eigentlich wir diesem Problem des assistierten Suizids begegnen können. Sie können das gern, draußen hat es einige Exemplare, Sie können das auch bei IMABE und der Hippokratischen Gesellschaft Schweiz herunterladen. Und Sie können auch, wenn Sie wollen, sich eintragen. Wir haben ein deutsch-österreichisch-schweizerisches Forum Suizidprävention und assistierter Suizid gegründet. Und wer da gern informiert werden möchte und mitdenken, der darf seine E-Mail-Adresse gerne angeben. So, ich bedanke mich und bin gespannt auf die Diskussion.
Herzlichen Dank, lieber Dr. Klesse. Kein leichtes Thema, kein leichtes